Willkommen zum UOKZ-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Jonas Flint. Viel Spaß!
Ich kann keinen Krebs heilen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Lehrer, ich kann die Leute nicht klüger machen, aber ich kann mit Technologie Menschen helfen, das Leben einfacher zu machen. Und das treibt mich an. Und das ist einfach total cool, wenn du ein Team um dich herum hast, das da mitgeht, das da Bock drauf hat. Und das, wenn du eine wirre Idee hast und die anrufst, die nicht sagen, oh komm, Alter, hier habe ich keinen Bock drauf, und sagen, ja cool, wie können wir das machen? Das treibt mich einfach an.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich bin Host dieses schönen Formats. Wir haben jetzt etwas mehr als 250 Episoden recorded und ich habe irgendwie den Eindruck, es geht gerade erst los. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, sie kennenzulernen und kuratiere hier gute Stories, die hoffentlich euch dazu inspirieren, auch mehr auszuprobieren und zu wagen. Wir brauchen mutige Geschichten, wir brauchen Experimente und genau darum geht's hier. Ich bin verheirateter Vater von 3 Töchtern und binde die hier auch mit ein. Meine mittlere und auch meine jüngste Tochter, die sprechen hier das Intro ein und meine Gäste und Gästinnen dürfen ihnen erklären, was sie so machen. Es geht also auch um das Erklären, es geht um das Verstehen wollen, sich in andere hineinzuversetzen. All das sind, glaube ich, wichtige Kompetenzen. Und es geht auch darum, sich aufeinander einzustellen, auch wenn das Gegenüber vielleicht ganz weit weg ist. Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Dr. Jonas Flint ist bei mir. Wir kennen uns schon seit einer ganzen Weile. Er ist so wie ich aus Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, hat hier vor 10 Jahren schon ein Startup gegründet, DIJ Technology, gemeinsam mit seinen beiden Co-Foundern. Und die Story ist wirklich spannend, denn Degol, einer der beiden Co-Founder, kam aus Ostafrika nach Rostock, um hier Informatik zu studieren. Daraus entstand diese Gründeridee und sie kümmern sich um Indoor-Navigation jetzt an verschiedenen Stellen und arbeiten interkontinental zusammen. Das heißt, das Netzwerk in Afrika wurde ausgebaut. Viele Mitarbeitende sind mittlerweile an Bord und sind in verschiedenen Ländern. Und man hat sogar das Betriebsmitarbeiterfest schon in Uganda gefeiert. Dazu gibt es auch noch eine Mitarbeiterin, die auf der Insel Kuba sitzt, in Havanna. Und wie man jetzt diese Kultur pflegt und innovativ ist, das wollte ich natürlich wissen. Außerdem haben sie noch ein zweites interessantes Eisen im Feuer. Sie haben den Care Compass entwickelt, eine App, die in Krankenhäusern eingesetzt werden kann. Gerade wenn neue Mitarbeitende an Bord kommen und mal wissen wollen, wo ist hier was, wer macht hier was, hilft diese App also beim Thema Wissensmanagement. Auch das ein wichtiger Case, der helfen kann, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und mich hat natürlich auch interessiert, wie sieht es mit der Startup-Szene aus in Deutschland und speziell auch in Mecklenburg-Vorpommern? Warum lohnt es sich hier zu gründen in der Nähe der Ostsee und der schönen Seenplatte? Was sind die Vorteile? All das heute in dieser wunderbaren Podcast-Folge von Daddy zu Daddy, von Tech-Enthusiast zu Podcast-Interviewer. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Wir hören uns dann später nochmal wieder.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von OpenUp, der All-in-One-Plattform für das mentale Wohlbefinden eurer Mitarbeitenden. Wusstet ihr, dass 2/3 aller Arbeitnehmenden nicht wissen, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können? Und das, obwohl 30% aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen. OpenUp ist jetzt die Lösung, die das für euch und mit euch ändern kann. Die 360-Grad-Lösung für das mentale Wohlbefinden bietet euren Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, Stress abzubauen und das volle Potenzial auszuschöpfen. Das funktioniert ganz einfach über 1-zu-1-Sitzungen mit Psychologinnen in mehr als 30 Sprachen, bis hin zu Gruppensitzungen, Masterclasses und selbstgesteuertem Lernen. Mehr als 1500 Unternehmen nutzen OpenUp bereits als Lösung. Dazu gehören die DSV-Gruppe der Sparkasse, Mr. Specs, McDonald's, Miele und viele andere. Und ihr könnt euch das jetzt auch mal anschauen und ausprobieren. Also betriebliches Gesundheitsmanagement im Jahre 2024, Mental Health, sicherlich eines der wichtigsten Themen in der neuen Arbeitswelt. Schaut euch das unbedingt mal an auf openup.de/Unternehmen und den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Jonas da ist. Moin.
Moin, ich freue mich ganz doll, hier zu sein.
Normalerweise sage ich immer schöne Grüße aus Rostock, aber heute sind wir beide in Rostock. Wir sitzen hier bei dir zu Hause fast, in deinem Büro.
So kann man das sagen, ja.
Erzähl mal, wo genau sind wir?
Wir sitzen am Kapuzenhof. Hier ist ein neu gebautes Bürogebäude. Und das ganz Besondere hier ist, ich habe aus diesem Meetingraum, wo wir uns befinden, einen Blick auf mein altes Kinderzimmer.
In dem auch schon ein Computer stand wahrscheinlich.
In dem auch schon Computer standen und ich bin ja so ein Dachgeschosskind und wo es auch mal sehr warm wurde und wo der Computer auch mal ausging, weil er zu heiß wurde und ich musste einen Ventilator davor stecken.
Ja. Was war der erste Computer, den du hattest?
Boah, geile Frage. Ein AMD Duron 800 mit 800 Megahertz. Also der erste eigene, ne? Nicht so den ich benutzt habe, der erste eigene war ja ein Duron.
Mit Diskette.
Der hatte schon ein CD-Laufwerk, der hatte aber natürlich auch noch ein Diskettenlaufwerk, ja.
Das verlinken wir mal in den Shownotes für die Jüngeren. Jetzt reden wir aber ein bisschen mehr über die Gegenwart und über die Zukunft. Wir haben viele Themen, über die wir so ein bisschen sprechen wollen heute. Es geht um das, was ihr tut bei DEJ Technology. Es geht um Zusammenarbeit, interkontinentale Zusammenarbeit. Es geht aber auch am Ende um Rostock und um Mecklenburg-Vorpommern. Was geht hier so ab? Was gibt es hier eigentlich auch für Startups? Und am Anfang wollen wir dich natürlich kennenlernen. Und dazu darfst du meine Einstiegsfrage beantworten. Und die lautet, wie würdest du meiner 10-jährigen Tochter Mathilda, die das Intro einspricht, wie würdest du dir erklären, was du so tust?
Ja, also erstmal hallo Mathilda, wenn sie das hört. Was tue ich? Also erstmal bin ich auch ein Papa. Habe eine 6-jährige Tochter, die dieses Jahr eingeschult wird. Aber die Frage ist ja, was tue ich beruflich? Ich bin Unternehmer, ich unternehme Sachen und die haben ganz viel mit Software und Programmieren zu tun.
Und wenn sie nachfragen würde, was machst du da genau?
Wir machen ganz viele verschiedene Sachen. Die drei Sachen, die mich gerade am meisten bewegen, sind zum einen ein System, mit dem man Handys im Gebäude verorten kann. Das heißt, das Handy weiß, wo es sich im Gebäude befindet. Dann haben wir eine Lösung für Pflegekräfte, um die Einarbeitung einfacher zu machen. Also stell dir vor, du bist eine Pflegekraft, eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger, fängst an und fragst dich, wie funktioniert diese Station hier eigentlich? Wo ist der Notfallkoffer? Und die dritte Sache, jetzt in Worten für eine 10-Jährige, wir haben ganz, ganz viele schlaue Menschen, hauptsächlich hier oben in Deutschland, aber auch in Ostafrika. Und auch noch auf anderen weiteren Regionen in der Welt. Und mit denen arbeiten wir gemeinsam und helfen anderen, neue, coole Apps zu programmieren.
Konntest du dir sowas vorstellen, dass es mal in diese Richtung gehen würde? Also als Unternehmer Dinge bewegen, international unterwegs sein, vernetzt sein. Konntest du dir sowas auch nur annähernd vorstellen?
Es kommt darauf an, auf welche Zeitspanne. Vor 5, 6 Jahren ja. Aber sonst war das nie eine Rolle in meinem Leben. Ne? Also mütterlicherseits in meiner Familie kommen die alle so, ich sag mal, eher aus dem Katholiken-Universum und väterlicherseits eher so aus dem Sozialismus, Kommunismus. Und da spielte Unternehmertum oder Unternehmersein, Selbstständigsein nie eine Rolle. Und das gab es für mich auch nicht. Bin da eher so reingestolpert und dann hat es ganz viel Spaß gemacht und ich wollte mehr davon.
In meiner Familie gab es das auch nicht. Es gab auch noch keinen, der Abi gemacht hat vor mir. Und dementsprechend auch keiner, der studiert hat. Aber manchmal muss man auch der Erste sein. Ist aber nicht immer das Leichteste, der Erste zu sein, oder?
Das macht aber auch viel Spaß, ne? Ist es einfach? Weiß ich nicht. Ich war ja wahrscheinlich der Erste. Ich kann das jetzt ja nicht so vergleichen. Aber es hat ganz viel Spaß gemacht. Ne? Es ist natürlich auch ganz viel Schmerz, den man so erleidet, der ihn aber weiterbringt und mit dem man umgeht oder lernt umzugehen und an dem man sich weiterentwickeln kann.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen über deinen Weg bis DEJ und wir kommen nachher auch nochmal drauf, was sich dahinter verbirgt. Aber was hast du vorher gemacht?
Also aufgewachsen bin ich hier in Rostock. Ich habe mal bis auf ein paar Jahre außerhalb von Rostock, also vor den Toren von Rostock, auch immer in Rostock gelebt. Habe Informatik studiert und dann auch promoviert und in der Zeit einfach zum einen gelernt, was es heißt, Software selber zu entwickeln. Das hat mir schon ganz viel Spaß gemacht. Und dann habe ich meinen einen Mitgründer kennengelernt und gemerkt, wow, der hat aber eine richtig coole Sache hier entwickelt. Was kann man denn damit noch so machen? Und dann sind wir eher durch so einen Zufall beim Ideenwettbewerb gelandet. Ich wollte damals eigentlich gar kein Unternehmen gründen. Ich wollte einfach nur 1.000 Euro gewinnen bei dem Ideenwettbewerb. Ich habe dort eine Idee eingereicht und dann versehentlich bin ich da in die Gründungsszene reingerutscht und dachte, das ist aber richtig cool. Ist alles so schön shiny und die machen hier Sachen und so bin ich zur DJ gekommen.
Ich kenne so ein paar Leute, die Informatik studiert haben. Ich glaube, die haben es alle nicht geschafft. Also ich weiß nicht, du wirst das besser kennen, aber das scheint schon sehr anspruchsvoll zu sein. Also da fangen viele an und nur wenige schaffen das, oder? Ist das so?
Ja, ich glaube, das geht vielen technischen Studiengängen so. Das ist bei Informatik jedenfalls bei mir damals auch so gewesen. Ich dachte auch damals, ich bin ein richtig cooler Typ, weil ich konnte schon programmieren. Und das erste Semester, da habe ich die meisten Prüfungen einfach so bestanden, ohne viel Lernen. Und dann dachte ich, das geht weiter. Und dann habe ich im zweiten Semester, ich glaube, eine Prüfung bestanden, alle anderen nicht. Und da habe ich gemerkt, oh, ich bin doch nicht so ein cooler Typ. Und habe dann gelernt, was es heißt, sich zurückzubeißen. Ich bin auch fast rausgeflogen aus dem Studium. Das war wirklich echt knapp. Mathe 2. Ganz lustige Geschichte. Ich dachte damals auch bei meinem allerletzten Versuch, das war es jetzt. Ich saß da bei dem Professor Engel im Büro und habe gefragt, wie die Note ist. Und dann scrollte er durch so eine Liste mit Matrikelnummern. Blieb dann irgendwann stehen und zog den Mauszeiger so in der Linie von Matrikelnummer bis zur Note, um zu schauen, welche Note ich hatte. Und da stand 5,0. Und dann war kurz still im Raum und er meinte, ach nee, ich bin verrutscht. Und ging mit dem Mauszeiger eine Zeile weiter runter und dann stand da eine 3,3 und ich wusste, ich habe es geschafft. Informatik ist nicht so einfach. Andere Studiengänge sind auch nicht einfach. Ich glaube,
ist das nur eine Typsache?
Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt ein bisschen Survivor Bias. Bei mir war es eine Typfrage. Ich habe nachher gesagt, das ist meins, ich will das machen. Und habe mich dann reingebissen und ich weiß noch, wie ich glaube 2010 an meinem Geburtstag komplett durchgelernt habe. Das habe ich vorher nie gemacht, aber ich wollte das schaffen. Ich weiß nicht, ob es eine Typfrage ist. Ist natürlich auch Fleiß.
Aber man redet ja auch immer so von den Gehirnhälften und von Veranlagung. Also Nur Fleiß kann es ja nicht sein, oder? Also für mich zum Beispiel wäre es gar nicht.
Naja, man muss das lieben, abstrakt zu denken. Mhm. Also alles, was Informatiker machen, ist zu abstrahieren, Dinge zu vereinfachen und dann miteinander zu verknüpfen. Und wenn man das mag, dann schafft man, glaube ich, auch dieses Studium, wenn man sehr, sehr, sehr viel Fleiß reinsteckt. Ich weiß nicht, ob es Typfrage ist. Ich glaube, na gut, so ein Studium zu bestehen, da musst du schon eine gewisse Motivation mitbringen. Sonst macht es ja auch keinen Sinn. Und vielleicht merken viele während des Studiums auch, das ist nicht meine Bestimmung. Das ist vielleicht doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe.
Und wie viel Praxisbezug hattet ihr schon im Studium? Denn das scheint ja sehr wichtig zu sein.
Da ich noch einige an dieser Universität kenne, ich möchte keinem was Schlechtes tun, aber es ist einfach viel zu wenig, es ist viel zu weit weg gewesen, zumindest in meiner Zeit. Und wir hätten auch viele Möglichkeiten gehabt, einen ganz engen Praxisbezug herzustellen. Der wurde aber überhaupt nicht ausgeschöpft. Ich glaube, weil es auch in diesem Uni-Universum nicht so wichtig ist.
Ist nicht vorgesehen irgendwie.
Genau, schon ein bisschen. Also wir hatten schon ein Praxissemester. Das hat mich auch unglaublich weitergebracht. Ich habe zu diesem Unternehmen noch super Kontakte, wo ich das gemacht habe. Ich habe da ganz viel gelernt. Und ich glaube, es würde helfen, das häufiger zu tun oder zu verstetigen.
Vor ein paar Jahren hat man ja immer gesagt, die Kinder sollen jetzt alle coden lernen. Und dann gab es auch so, oder gibt es immer noch Coding-Apps und Initiativen, Coding für Schulen. Ich hatte hier auch die Julia Freudenberg aus Hamburg, die Hackerschool ins Leben gerufen haben und die arbeiten quasi mit Informatikern von Unternehmen zusammen, die das quasi zur Verfügung stellen, die Kapazitäten und dann bringen die das Schülern und Schülerinnen bei. Jetzt so seit irgendwie Herbst 2022 höre ich immer mehr, das macht irgendwann alles die KI, also Coding brauchst du keinem mehr beibringen. Kannst du das mal ein bisschen für uns einordnen? Was ist denn jetzt noch wichtig und wofür braucht es vielleicht dann auch noch ein Informatikstudium?
Boah, coole Frage.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Deskly, der Nummer 1 Workplace Management Plattform. Das heißt, ihr könnt eure Büros ganz einfach damit managen. Ihr gebt den Mitarbeitenden eine intuitive App und die können sich dann ihren Arbeitsplatz ganz simpel buchen, DSGVO-konform. Und ihr seht natürlich in euren HR-Systemen, an die das angekoppelt ist, wie die Bedürfnisse sind, wie die Auslastung der Räume dann am Ende auch ist und ihr spart so effektiv Kosten. Das Ganze im Einsatz bei über 1500 Unternehmen in der Sparkassenwelt, in der Startup-Welt, überall dort, wo flexible, hybride Zusammenarbeit gemanagt wird. Ihr könnt Deskly kennenlernen und zwar sind sie auf der Zukunft Personal der größten HR-Messe Europas in Köln vom 10. bis 12. September. Ich bin auch da. Einerseits als Keynote-Speaker, am 12. halte ich einen Vortrag, packe ich euch in die Shownotes und ich werde natürlich auch Deskly besuchen für einen guten Kaffee und guten Austausch. Bin auch gespannt, was da demnächst noch an Features dazukommt. Das Ganze wird natürlich weiterentwickelt. Also, vielleicht treffen wir uns ja bei Deskly. Ich werde am 12. morgens da sein, gleich so ab 9:30. Also schaut doch mal vorbei. Ansonsten habt ihr dort auch genügend Zeit, das kennenzulernen und zu testen. Und ich packe euch den Link natürlich in die Shownotes. Fetten Rabatt gibt es auch für alle, die hier zuhören. Alles auf desk.ly.
Werbung Ende.
Vorweg ein kleiner Disclaimer. Ich bin kein Bildungswissenschaftler. ich glaube, oder ich bin kein Freund davon, dass es ein Schulfach sein muss. Weil ich glaube, dass man mit den Grundkenntnissen aus anderen Fächern auch dort viel anfangen kann. Für mich hat es aber ganz viel Spaß gemacht, damals in der Schule sich damit beschäftigen zu dürfen und das auch als Fach zu haben. Aber ich glaube, ein Pflichtfach ist in meinen Augen nicht so sinnvoll, weil dann geht es wieder um Motivation, ist das eine Typfrage und so weiter. Aber du hast ja ein bisschen gefragt, wo geht die Reise hin, ne? Vor allem mit diesen Sprachmodellen. Ich glaube schon, dass wir diese Art von Arbeit, die wir dieses Programmieren, das wird weniger werden. Das ist aber auch völlig normal. Also die wenigsten Menschen programmieren heute mit Assembler, das ist so eine Uraltsprache, oder in Einsen und Nullen hat man ja auch irgendwann mal gemacht. Das sind so Evolutionssprünge, die sind völlig normal und das ist gut. Als ich angefangen habe zu studieren, hat mal ein Professor gesagt, stellen Sie sich darauf ein, dass so alle 5 Jahre ein großer Umbruch stattfindet in der Informatik. Als ich studiert habe, war das das iPhone, quasi neuer Formfaktor, dann ein paar Jahre später war es die Cloud. Dann war es die Plattformökonomie und jetzt ist es ein neues Ding, das mir ganz, ganz viel Arbeit abnimmt. Aber wenn ich mir die Aufgaben eines Softwareentwicklers anschaue, wir haben das bei uns auch mal geprüft. Wir haben mal rumgefragt, wie viel Zeit investiert ihr wirklich am Programmieren? Das sind so 30-40%. Diese 30-40%, die kriege ich optimiert oder effizienter gemacht, so mit so einem Sprachmodell momentan um 60-70%. Das heißt, ich mache den Einzelnen schon effizienter, aber die anderen 60-70% der Aufgaben, also das Austauschen mit den Stakeholdern, das Ableiten von Anforderungen oder wie Konzepte aussehen müssen, das bleibt bestehen. Da wird mir auch irgendwann eine KI helfen können. Da sind wir noch nicht, aber da entwickeln wir uns hin und das ist eine tolle Zukunft, weil uns das einfach schneller macht.
Mhm. Dann gehen wir nochmal zurück in die Gründerstory. Du und deinen Kommilitone. Du hast schon von dem Ideenwettbewerb gesprochen und daraus ist dann ja was entstanden.
Die Reise hat schon ein bisschen früher begonnen. Also ich habe damals, war wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl bei meinem Doktorvater und da an die Tür klopfte ein sehr, sehr intelligenter Mensch und hat gesagt, ich suche eine Masterarbeit. Und dann hat mein Doktorvater ihm gesagt, ja, ich habe da so ein Thema, das würde ich gerne mal untersuchen. Ich habe selber nicht die Zeit dazu, aber ich glaube, das müsste irgendwie funktionieren. Nehmen Sie sich mal 2 Laptops, und übertragen Sie mal Informationen oder Daten ohne elektromagnetische Welle, also ohne Bluetooth, ohne Wi-Fi, ohne Internetkabel, also ohne LAN-Kabel, nur mit Lautsprecher und Mikrofon. Machen Sie das mal, das muss gehen, das ging früher auch beim 56K-Modem. Und dann hat er sich hingesetzt und damals, er soll das im Browser machen, ne? Also mit ganz normaler Webtechnologie. Und da gab es damals eine ganz experimentelle Schnittstelle in den Browsern, die ist mittlerweile Standard. Und die hat sich der DGOL, das D, der DIJ, geschnappt und hat das als Prototyp entwickelt und hat das dann bei uns im Lehrstuhl vorgestellt. Und dann erzählte er davon und zeigte das und ich dachte, nee, das glaube ich nicht. Das ist Fake, das kann nicht funktionieren. Und er hat uns das aber gezeigt, wie das funktioniert, hat auch ein Mikrofon daneben gehalten. Und da konnte man quasi in so einem Spectrum Analyzer konnte man sehen, wie die einzelnen Datenpakete jetzt aufgeteilt wurden. Als Töne quasi, die unsere Ohren nicht wahrnehmen. Und das war für mich so ein sehr, sehr bewegender Moment, weil ich dachte, das kann nicht sein, der kommt hierher und innerhalb von ein paar Wochen baut er sowas Cooles. Und dann haben wir uns damit beschäftigt und haben überlegt, was kann man damit machen. Ein bisschen wie so, wir Informatiker sind ja oft so, dass wir haben so einen Hammer, und der sieht richtig shiny aus, der ist cool, und dann hauen wir überall rauf und gucken, wo ist der passende Nagel. Und das haben wir auch gemacht. Dann haben wir uns überlegt, was kann man jetzt damit machen? Und dann kam wir irgendwann auf die Idee, naja, es hängen ja überall Lautsprecher in so Räumen, also in Supermärkten, Shoppingcentern, Krankenhäusern, Flughäfen. Können wir nicht damit irgendwas machen? Und das haben wir aber damals noch gar nicht beim Ideenwettbewerb eingereicht. Da haben wir eine andere Idee mit Ultraschall eingereicht. Und dann hat das geklappt. Wir haben ein ganz positives Feedback bekommen und unter anderem auch einen 1.000 Euro Gutschein, aber nicht als Sachwert, sondern als Beratungsleistung unseres jetzigen Steuerberaters. Und so hat es angefangen.
Aber Ultraschall denke ich natürlich gleich an Kinder und Babys und Schwangerschaften. Erzähl doch mal von Degol, wo der eigentlich herkam.
Ja, Degol stammt aus Eritrea, ist in Äthiopien geboren, ist in Eritrea aufgewachsen und hat viele Jahre in Kenia gelebt und kam dann zum Studium hier nach Rostock. Und im Studium, quasi in seiner Masterarbeit, haben wir uns kennengelernt und haben dann auch ein paar Nächte, am Lehrstuhl verbracht, um dann so die ersten Prototypen zu bauen und den ersten Existenzantrag zu schreiben. Und ganz, ganz intelligenter Mann, man sieht es jetzt nicht im Mikrofon, aber er kann auch super zeichnen. Ja, und ganz elementarer Bestandteil dieser Firma. Ne? Ohne ihn würde auch das zweite Geschäftsmodell mit den Softwareentwicklern würde es nicht geben, hätte er nicht die Initiative ergriffen und ja, uns vernetzt.
Und dann habt ihr losgelegt und habt mal geguckt, habt ihr dann erstmal den Markt oder gewissermaßen die Problemlage recherchiert da draußen? Wie seid ihr da vorgegangen?
Das könnte man erwarten, ne? Dass man jetzt so eine richtig coole Marktrecherche macht und dann rausfindet, was das richtige Pricing und so. Wir waren ja noch super grün hinter den Ohren und wir waren zwei Software-Ingenieure. Und zum Gründen brauchten wir auch noch jemanden, der ein bisschen BWL-Erfahrung hat.
Das ist so ein bisschen diese Garagen-Story ohne Garage.
Ja. Und dann brauchten wir noch jemanden, der so ein bisschen BWL-Erfahrung hat. Das ist dann der Erik, ein langjähriger Freund von mir, daher auch DEJ, also Degol Erik Jonas. Und aber Erik hatte auch noch nicht so Ahnung, wie man so eine Marktstudie macht. Also haben wir jemanden bezahlt dafür, das zu machen und sind wirklich einfach los und wollten diese Technologie bauen, weil wir das Gefühl hatten, wir lösen hier ein Problem. Dass wir erstmal nur ein technologisches Problem gelöst haben, aber noch kein Problem am Markt, das fiel uns dann irgendwann später auf. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hätten wir auch gar nicht, wir hätten so eine Marktstudie gar nicht machen können, weil wir wussten gar nicht, was ist überhaupt ein Markt, was sind überhaupt Kunden, wie sehen die überhaupt aus? Mittlerweile sind wir da ein Stück weiter. Auch bei unseren anderen Geschäftsfeldern machen wir das anders und prüfen auch erstmal den Markt und experimentieren, bevor wir weitere Schritte machen. Aber damals haben wir haben das gemacht für den Antrag, den Exist-Antrag, und das war auch okay. Aber es war halt, ich sag mal, keine geliebte Marktrecherche.
Das heißt, ihr wart dann zu dritt.
Genau.
Das Gründertrio. Was würdest du aus heutiger Sicht anders machen?
Boah, starke Frage. Man macht ja so 100.000 Fehler und wichtig ist, dass man ja 100.000 einmal aufsteht. Was würde ich anders machen? Ich würde den Fokus viel, 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 viel früher darauf legen, wo finde ich die Menschen, die wirklich das Problem haben und bereit sind, Geld dafür auszugeben, diese Lösung zu bekommen. Weil das haben wir nicht gemacht. Wir sind wirklich wie die klassischen Informatiker los und haben gedacht, wir bauen das geilste System jetzt in einem Keller und dann gehen wir raus und dann funktioniert es.
Produkt, Produkt, Produkt.
Genau, genau. Das machen wir mittlerweile auch nicht mehr. Ne? Also zum Beispiel die Lösung für die Pflegekräfte, die wächst nur, indem es für jede Funktion einen Co-Innovationsprozess gibt. Das heißt, jede Funktion, die in diese App kommt, gibt es nur, wenn wir mindestens ein oder ein Team an Pflegekräften haben, die sagen, wir haben hier ein Problem und dann bauen wir mit denen eine Lösung. Hm. Aber bei dieser Ultraschall-Indoor-Positionierungsgeschichte haben wir das nicht gemacht. Wir dachten, wir machen das. Wir hätten uns aber viel früher auf den Weg machen müssen, wo sind Leute oder Menschen, die Geld haben und auch bereit sind, für eine Lösung zu bezahlen. Und wir konnten es wahrscheinlich am Anfang auch nicht wissen, aber wir hätten das mehr machen müssen. De Gaulle hat mal ganz plakativ ganz am Anfang gesagt, weil das so ein bisschen meine Aufgabe war. Er meinte, Jonas, du hast hier den härtesten Job. Und ich dachte mir, nee, De Gaulle, du hast den härtesten Job, du musst ja die Technologie entwickeln. Aber der war da schon weiter im Kopf. Der wusste, den Vertrieb zu beginnen, vor allem wenn du das Produkt noch nicht hast, ist einfach eine mega harte Aufgabe. Aber es ist wichtig, weil auf dem Weg lernst du erstmal, was heißt es eigentlich, wie sieht der Markt aus? Und wie könnte der, das ist ja die Wette, wie könnte der in 2-3 Jahren aussehen? Nicht, wie sieht der jetzt aus? Weil wenn es den jetzt gibt, dann gibt es auch schon Lösungen. Und dann gibt es auch schon Budgets. Wir mussten ja eigentlich dann in die Zukunft schauen. Und das haben wir so richtig grün hinter den Ohren falsch gemacht. Das würde ich anders machen.
Meine Frau und ich aus Hamburg wiederkamen 2012, da war ich ja 2 Jahre bei so einem kleinen Startup-Webagentur aus Bentwisch und da haben wir so einen Homepage-Baukasten gebaut und da war es eigentlich auch so. Wir fanden natürlich das Produkt total geil und mussten jetzt Leute finden, die es auch so sehen, gewissermaßen. Und dann verkaufst du denen, also du vermarktest das und wir haben auch kreative, coole Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel so ein Meme entwickelt. Da waren wir unserer Zeit gewissermaßen echt voraus mit Memes. Da war Instagram noch relativ in den Kinderschuhen. Relax in the City. Das war so angelehnt an Sex in the City. Und da hat man immer so die Arme so hoch und sich so entspannt quasi, so diesen Move gemacht. Und da haben wir dann so Fotoserien gemacht und so weiter und so fort. Aber am Ende mussten wir halt das Produkt irgendwie nicht nur entwickeln, sondern verkaufen. Und auch, obwohl wir wussten, dass es noch längst nicht fertig ist, mussten wir es schon irgendwie verkaufen und dann so nach dem Motto, es wird noch geiler, in Klammern, es wird noch fertig. Und das ist, habe ich aber gelernt, ist irgendwie bei Software normal. Also klar, Software ist nie fertig und es gibt immer Bugs und es braucht das Feedback und so weiter. Und ich glaube sogar mittlerweile haben sich viele andere Branchen auch ein bisschen was abgeguckt von der Softwareentwicklung. Ne? So dieses, lass uns erstmal rausgehen, lass uns schnell mit dem Kunden sprechen. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, nicht nur so in der Startup-Welt, sondern überhaupt in der Gründerszene bei Unternehmern, dass man zu spät mit denen spricht, für die es ist.
Oh ja, oh ja. Das sind diese Fallen, die man tappt, ne? Vor allem als Ingenieur. Wenn ich Feature X habe, dann kann ich am Markt bestehen. Nee, du musst dir erst angucken, was ist denn das Kernfeature, was der Markt jetzt braucht? Oder was er irgendwie in ein paar Monaten brauchen könnte oder ein paar Jahren. Das muss man rausfinden. Das findet man nur raus, indem man die Menschen identifiziert, die offen sind, sowas mitzuentwickeln. Ne? Also nicht hart an der Tastatur, sondern konzeptuell. Und diese Menschen, die muss man finden, die gibt es. Die laufen auch manchmal einfach so rum. Manchmal braucht man auch viel Glück. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Die muss man mal identifizieren, die auch leidensfähig sind. Ne? Die verstehen, dass da was Cooles draus entstehen kann. Und das hatten wir nicht. Wir haben das auch gar nicht verstanden, dass wir die finden müssen, sondern wir haben dann unser Gründerbubble quasi versucht, uns fortzubewegen. Aber wir hätten so schnell wie möglich aus der rausgehen müssen. Gut, hätte Fahrradkette, ne?
Weil in der Bubble bestätigt man sich auch schnell, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ist ja geil.
Ja. Oder Pitch mal hier.
Ja, mach mal einen Pitch.
Genau. Was bringt mir denn der
Pitch? Mach mal Elevator-Pitch.
Ja.
Und was habt ihr gelernt in puncto Teambuilding? Weil man muss sich ja auch finden als Team. Also nicht nur zu dritt, sondern es wird ja dann auch größer. Man braucht Leute.
Erstmal haben wir ganz viel gelernt unter uns drei Gründern. Wir hatten ja auch eine Phase, wo es uns richtig, richtig schlecht ging. Ne? Wo wir auch uns drei Gründern keine Gehälter ausgezahlt haben. Das sind natürlich Geschichten, die erzählt man nicht gerne, die gehören aber zur Geschichte der DJ dazu, weil uns das drei zusammengeschweißt hat. Wir hätten auch daran zerbrechen können, aber das waren so Momente, wo wir zu einer Einheit zusammengeschmolzen sind, wie Brüder quasi.
Am Anfang oder noch mittendrin, meinst du?
Ich glaube, das war das zweite Jahr. So aufs erste Jahr, das überlebt man ja noch, weil du planst ja so ungefähr ein Jahr voraus.
In welchem Jahr sind wir jetzt?
2018. Wir haben Ende Oktober 2016 gegründet, ja, dann in 2018.
Mit einer Finanzierung.
Genau, mit einer Finanzierung. Und die läuft dann aus. Und natürlich, der dir Geld gibt, der will halt auch irgendwann einen Trend sehen. Und wenn der Trend nicht da ist, dann wartet er. Ja, da ging es uns nicht gut. Kam viel zu wenig rein. Wir haben zum Glück die Kurve bekommen, weil wir auch Partner hatten, die nachher an uns geglaubt haben. Wir hatten auch Kunden, die an uns geglaubt haben. Aber diese Momente, wo es so richtig, richtig schlecht lief, übrigens hatte jeder erfolgreiche Unternehmer, wenn ich mal so, wenn ich mit denen offen drüber rede, oder fast jeder. Die meisten haben solche Phasen gehabt.
Das ist ja auch wertvoll, weil man, also vermute ich, ich kann es ja, noch nicht sagen, aber was ich so immer wieder höre, ist, dass du ja nur dadurch lernst, resilient zu werden, oder?
Ja. Leider tut das so weh auf dem Weg, aber man merkt auch, man wird ja sehr hart geerdet und merkt, da will man nicht nochmal hin. Und man weiß aber auch, wie das damals war und kann halt auch jeden Moment, der besser läuft, sehr, sehr, sehr viel wertschätzen. Vor allem, wenn es nachher das eigene verdiente Geld ist, wenn das nicht von außen irgendwie kommt, sondern weil ich weiß, ich habe jetzt dafür richtig, oder das Team, wir haben dafür hart gearbeitet und können uns jetzt das und das leisten. Und das war so der erste Schritt, wir sprachen über Team, wo ich irgendwann mal merkte, wow, krass, wir haben das hinbekommen. Ne? Aber es gab genug Momente, wo wir hätten auch scheitern können, wo wir drei Gründer uns auch wirklich wie so Brüder, ne? Die streiten sich auch mal bis aufs Mark.
Ich hab einen, ich weiß, wie es ist.
Genau, so ist das. Und jetzt ist es aber so, wir wissen, wir können uns aufeinander verlassen, und zwar blind. Wir wissen, der andere würde alles dafür tun, dass das Unternehmen hier weitergeht. Das wäre die eine Geschichte, und als wir dann angefangen haben, das Team zu erweitern, haben wir ganz viele unterschiedliche Sachen gelernt. Ne? Vor allem, wir haben ja auch so ein hybrides Team. Also wir haben das Headquarter hier in Rostock. Und dann haben wir Mitarbeiter sitzen in ganz vielen unterschiedlichen Regionen. Vor allem auch in einer Region, die kulturell und infrastrukturell komplett anders ist. Das ist jetzt wertfrei. Ne? Ich sage nicht, dass es schlechter ist. Es ist wirklich anders.
Ja.
Zum Beispiel in Kenia ist die mobile Infrastruktur schon viel früher viel besser ausgebildet gewesen als in Deutschland, was einfach ganz viele Vorteile hat. Aber das zu lernen und dann herauszufinden, wie baue ich jetzt hier ein Team auf, hat auch ganz viele Experimente gekostet, ganz viel Zeit auch, und ist auch noch immer so, dass es ein regelmäßiges Thema ist. Ne? Wie kriegen wir so ein Wir-Gefühl hin? Wie sind wir ein Team?
Ich glaube, das ist eine Riesen-Challenge für viele, auch heute natürlich Fachkräftemangel hin und her und Employer Branding hoch und runter. Was kannst du denn da teilen? Was hilft euch, ein Team aufzubauen? Und wir werden auch gleich nochmal da schauen, wie ihr das denn gemacht habt, wo ihr überall seid, an welchen Themen ihr dran seid. Aber was hat euch geholfen, ein gutes Team aufzubauen, das sich aufeinander verlassen kann?
Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Das ist zum einen, dass wir gelernt haben, im Hiring-Prozess schon vorab zu gucken, passt jemand in unsere Kultur?
Aber würde das nicht jeder sagen? Also jetzt mal platte Frage.
Ich hoffe, dass das jeder sagt, weil es...
Macht man es? Also woher weiß man es?
Indem man mit den Leuten spricht und auch schaut, sind die bereit, sich hier auf das einzulassen? Und dann ist es auch ganz einfach so, die ersten 3 bis 6 Monate muss man sich das anschauen, klappt das, ne? Und auch von beiden Seiten. Kann man hier gemeinsam miteinander arbeiten? Was wir zum Beispiel immer wichtig finden, ist Ehrlichkeit und Direktheit. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen norddeutsche Art. Das haben wir nicht exklusiv, aber es ist hier häufiger verbreitet. Und wir arbeiten ja auch mit Kulturenkreisen zusammen, wo das nicht üblich ist, wo das auch manchmal sehr unhöflich sein kann, direkt zu sein. Also im großen Teil der Welt ist direkte Art sehr unhöflich. Wir haben aber herausgefunden, dass das häufig direkt zum Ziel führt. Oder häufig dazu, dass überhaupt Probleme identifiziert werden.
Also du meinst Feedback-Kultur?
Das ist das Zweite, genau. Also wenn man ein Team hat, das haben wir irgendwann gelernt. Das kommt so ein bisschen, glaube ich, von meiner DNA von der Uni. Ich habe mich ja ganz viel mit Feedback beschäftigt. Das war mein Promotionsthema, wie können Lernende einem Lehrer, einem Dozenten Feedback geben. Und diese Philosophie, dass wir Feedback in beide Seiten geben, die haben wir beibehalten. Und dann haben wir uns Instrumente gebaut oder Methoden etabliert, um regelmäßig Feedback auch von den Mitarbeitern zu bekommen. Also eher in die Richtung, was findest du nicht gut, was würdest du gerne verbessern an der Company? Natürlich auch, was findest du gut, ist auch wichtig, aber auch rauszufinden, wo sind die Schwachstellen und wo kann es weitergehen.
Wir können ja nochmal kurz bei Recruiting bleiben. Also was ja die meisten machen, ist, sie schreiben einfach hin, was gemacht werden soll, und dann gibt es noch ein paar Benefits. Was ich ja besser finde, ist, wenn man die Zielstellung oder die Vision oder den Weg oder die Richtung so ein bisschen erklärt oder Appetit macht und dann Leute findet, die sagen, damit kann ich mich identifizieren, und dann schaut man, was muss denn getan werden und so weiter und so fort, weil sonst bleibst du ja schnell austauschbar, ne, wenn du auf dieser Was-Ebene bist. Wir hatten ja auch schon mal vor einer Weile über diesen Golden Circle gesprochen, also wie schafft man es gleich am Anfang, Leute zu finden, mit denen man sich so alignen kann, neudeutsch. Mhm. Was ist das für euch?
Spielt ja mit der Frage zusammen, ne? Oder hängt mit der Frage zusammen, was ist unsere Kultur? Also diese Direktheit, Ehrlichkeit, das ist uns wichtig, dass hier auch jeder jeden fragen kann und auch unterstützt wird. Also dass es hier keine Office-Games gibt. Also jetzt keine physischen Office-Games, ne? Sondern wir haben ein sehr verteiltes Team. Es gibt hier keine Games, die gespielt werden. Wenn dich jemand kontaktiert und eine Frage hat, dann nimm den ernst und hilf ihm. Das passiert natürlich auch nur, wenn derjenige das Gefühl hat, man kann dieser Kultur hier vertrauen und ich kann hier wirklich jemanden oder jeden anrufen. Wir haben auch irgendwann mal da ganz aktiv die Mitarbeiter gefragt. Und dann haben wir irgendwann rausgestellt, okay, wir müssen die begleiten auf dem Weg, dieses Vertrauen aufzubauen und rauszufinden, ich kann jeden fragen. Zum Beispiel unser Mitarbeiter Nummer 1, der Philipp, hat ein unglaubliches Know-how. Er hat quasi diese Firma ja mit aufgebaut und hat ein unglaublich breites Verständnis von Software, Softwarearchitektur. So ein bisschen, ich sag mal, die Software-Koryphäe hier bei uns.
Steve Wozniak.
Das geht bestimmt runter wie Öl, wenn er das jetzt hört.
Grüße gehen raus.
Und den anderen verstehen zu geben, dass du den auch einfach anrufen kannst. Das ist ein ganz netter, aufgeschlossener Mensch. Wenn das zu viel wird, zu viele Fragen, dann meldet er sich. Das ist aber noch nie passiert. Und den Neuen das Gefühl zu geben, frag den einfach. Das hat auch Spaß gemacht zu sehen, als dann auch Menschen das in Anspruch genommen haben. Mhm.
So, und jetzt wollen wir natürlich noch erfahren, wie es dazu kam, dass ihr mittlerweile in mehreren Ländern unterwegs seid, an unterschiedlichen Themen auch arbeitet. Also was ist denn nach 18, 19 passiert? Man muss noch dazu sagen, dass wir uns auch so 17, 18, glaube ich, kennengelernt haben. Mhm. Ich arbeitete bei der Ostseesparkasse Rostock im Bereich Marketing, Kommunikation und wir hatten zwei humanoide Roboter eingekauft, die Pepper-Modelle, die irgendwie 3 Jahre lang auf jedem Bild waren, bei dem es um Digitalisierung oder vielleicht sogar KI oder irgend sowas ging. Da waren immer diese Pepper-Roboter drauf, kennt man, glaube ich. Und stellte sich raus, dass der eigentlich noch gar nicht so viel kann. Und dann kamt ihr ins Spiel, das heißt du, und du hast uns den Steffen mitgebracht, schöne Grüße. Dann ging es darum, diesen Roboter weiterzuentwickeln, der zwar schon so ein paar ganz coole Sachen konnte, wie eine Gesichtserkennung und das Alter raten und ein bisschen von A nach B rollen, ganz langsam. Aber dann haben wir versucht, ihm auch was beizubringen, also auch zu interagieren, so kleine Gespräche zu führen. Und das war dann auch so etwa die Zeit wahrscheinlich, in der ihr euch gefragt habt, wie ihr euch strategisch weiterentwickeln wollt?
Ja, ich mache mal fast backward. In 2016 waren wir das erste Mal in Nairobi. Da hat uns der Degold mitgenommen und meinte, hey Leute, ich weiß, es ist schwierig, in Deutschland Softwareentwickler zu finden. Kommt mal mit, ich nehme euch mit, ich zeige euch mal die Stadt. Da gibt es ganz, ganz viele, da gibt es richtig coole Coworking-Spaces.
Ich weiß, wo die wachsen.
Ich weiß, wo die wachsen, so ungefähr. Und dann sind wir mit ihm hingeflogen und haben ein paar Interviews geführt und da haben wir den Thomas kennengelernt. Thomas war quasi unser erster Remote-Entwickler und Thomas hat irgendwann den Ian mitgebracht und Ian ist auch noch heute bei uns. Und irgendwann kam, ich glaube, der Eric dazu. Und wie läuft das ab? Also wir haben, wie der Philipp zum Beispiel, auch bei dem Pepper, wir haben jemanden, der hier vor Ort in Rostock, der mit dem Kunden redet, mit euch in dem Fall, einen agilen Prozess aufsetzt und versteht, was ihr braucht, Software versteht und dann gemeinsam mit einem Remote-Entwickler sich überlegt, wie können wir das programmieren. Und der Pepper ist eigentlich so ein total cooles Beispiel. Das ist ja ein Stück Hardware, das steht hier in Rostock. Und ihr seid in Rostock und unser Philipp, unser Teamleiter ist in Rostock und dieser Pepper-Roboter hat ja vorne so ein Tablet auf der Brust. Mhm. Und das, was man da gesehen hat, diese App, die wurde in Uganda von dem Eric entwickelt, weil die sich abgestimmt haben, die haben sich quasi eine Umgebung gebaut, dass man damit programmieren kann und alles drumherum am Roboter haben wir hier in Rostock gemacht, also die ganze Motion, also alles, was Bewegung ist, Sensorik und so weiter und all das, was quasi die App ist, die Anzeige und das dahinter, das kam aus Uganda und zusammengeführt hat das unser Philipp, um dann diesen Pepper so auf die Beine zu stellen, dass er bei euch in den Filialen funktionieren kann. Und dann haben wir irgendwann rausgefunden, wie das funktioniert. Das hat 2 Jahre gedauert. Der Eric Kisser hat übrigens letztes Jahr, da haben wir so ein Team-Event mit allen Leuten in Uganda gemacht, da hat er einen Vortrag gehalten, How to Work with Germans, weil er ja auch schon ein paar Jahre bei uns ist. Und das war auch total cool. Hat er von so einem Projekt berichtet.
Das ist bestimmt auch nicht immer nur einfach mit den Germans.
Wir haben alle so gelacht, weil die Afrikaner haben natürlich über uns gefeiert und wir Deutschen haben über uns gefeiert, wie wir denn so von außen wahrgenommen werden. Der meinte, eigentlich sind wir sind auch nur Menschen, wir Deutschen. Wir sind halt super spezifisch. Also wenn man uns nach dem Wetter fragt, dann sagen wir, ja, es ist 26 Grad und leichter Nieselregen. Und wenn du in Afrika jemanden nach dem Wetter fragst, geht das eher so, ja, ich habe eine Jacke an oder ich setze mir gleich eine Mütze auf. Und unser Humor ist sehr speziell, hat er das charmant formuliert. Aber er meinte, was total cool ist, ist diese direkte, spezifische Art. Es hilft halt unglaublich gut, wenn du ein Problem lösen willst. Und das war ein Learning, als er so beschrieben hat, sobald man verstanden hat, dass das etwas Gutes ist, dass das nicht unhöflich ist, ne, dass das etwas Gutes ist, ab dem Moment funktioniert es dann auch.
Nochmal kurz auf die Roboter zu kommen. Also über Pepper spricht man nicht mehr so viel, oder?
Jetzt wieder.
Kommt er wieder? Ist er wieder da?
Ja, ja. Wir hatten ihn im April auf einer Messe und er ist der totale Besuchermagnet. Er kann halt nichts, aber er sieht niedlich aus und hat ein Tablet vorne dran. Und wir haben ihm einfach eine Sprach-KI vorne aufs Tablet gepackt. Wir hatten keine ruhige Minute.
Vielleicht nochmal für die, die sich fragen, was will jetzt eine Sparkasse mit so einem Roboter? Also die Frage kam natürlich auch zurecht. Also wir hatten davon gehört, dass eine Sparkasse mit Robotern experimentiert hatten und hier in Rostock bei der Ostbahn hat man schon immer gerne experimentiert. Das fand ich auch so cool, weshalb ich da auch unter anderem hingegangen bin. Also sie waren auch die erste Sparkasse, die ein Enterprise Social Network eingeführt haben, soweit ich weiß. Und die Marburger, die waren die ersten, nach meinem Wissen, die mit der Uni in Marburg so ein Pepper-Roboter-Projekt dort aufgesetzt hatten. Und das kam natürlich total gut an. Presse kam, alle kamen. Und dann hat man hier gesagt, cool, das würden wir auch gerne machen. Und ich glaube, die Kölner waren auch noch dabei. Und dann hatten wir uns mit Marburg und Köln ausgetauscht und waren so ein bisschen First Mover in dieser Bankenwelt. Hatten nur keinen Plan, wie wir das jetzt entwickeln. Gott sei Dank kamt ihr ins Spiel. Und ich habe mich dann auch mit diesem ganzen Roboter-Thema beschäftigt, wie das dann natürlich auch in Asien aussieht. Da gehört das ja schon fast im täglichen Leben in einigen Teilen. Roboter-Hotels erinnere ich mich, dann diese Roboter in Restaurants. Mittlerweile erleben wir das hier auch, dass diese Roboter in Restaurants den Teller bringen. Schon fast normal. Oder diese Boston Dynamics-Geschichten. Ist schon fast ein bisschen spooky, wenn man sich vorstellt, dass die auch mit einer Waffe rumlaufen. Und die werden ja auch schon militärisch eingesetzt, Roboter. Nicht nur diese mit Beinen, sondern natürlich auch Drohnen. Wie blickst du so auf diese ganze Roboterentwicklung? Also die können uns natürlich auch was abnehmen, so ein bisschen wie bei KI auch. Aber auch hier sind auch Gefahren da vielleicht damit verbunden.
Spannende Frage. Ich bin ja nun kein Roboter-Experte und wir haben ja nur mit so einem kleinen Humanoiden experimentiert. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Zukunft. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass Menschen Menschen brauchen. Wir sind ja auch ein bisschen in der Pflege unterwegs.
Da gab es ja auch immer diesen Roboter-Case.
Genau. Hat man dann ja aber auch rausgefunden, vor allem die Professor Anne Meisser, dass es da auch ganz viele Bedenken gibt und vieles auch nicht funktioniert. Es funktioniert in den ersten Studienergebnissen, das ist aber völlig normal, das ist so ein Technologieeffekt. Aber langfristig ist halt immer die große Frage, wie verstetigt man das und was für einen Einfluss hat ein Roboter auf den Menschen? Und ich glaube, mit den neuen Sprachmodellen, die auch Emotionen imitieren können, werden wir irgendwann eine neue Generation von Robotern erleben. Am spannendsten wird es dabei aber, wie entwickeln wir uns als Gesellschaft, dass wir für so etwas offen sind. Und ich glaube, jetzt gerade haben wir eine Geschwindigkeit, die noch verträglich ist. Ich glaube, das ist auch gut. Ich vergleiche das mal ein bisschen mit das Tesla autonome Fahren. Seit, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren wird das versprochen und getestet. Die deutschen Autobauer sind, glaube ich, genauso weit, aber verkaufen halt die Technologiesprünge in viel kleineren Häppchen, sodass wir uns an diese Sensorik, wird das da genannt, immer weiter gewöhnen. Sie werden nachher, glaube ich, zu dem gleichen Zeitpunkt das Gleiche können wie auch ein Tesla. Sie machen das halt aber stückchenweise. Und ich glaube, das passiert auch gerade mit den Robotern. Ganz stückchenweise erfahren wir diese Innovation. Ich glaube nicht daran, dass jetzt mittelfristig wirklich Roboter in der Pflege eingesetzt werden. Ich glaube, da gibt es viel, viel, viel bessere Cases. Also nicht am Patienten. Ich glaube, wenn der Pflegekraft helfen, das glaube ich eher. Aber ich glaube, am Patienten, also wenn es so um wirklich soziale Interaktion geht, bin ich davon überzeugt, dass ein Mensch das noch einfühlsamer hinbekommt.
Empathie scheint ja auch einer unserer wichtigsten menschlichen Eigenschaften zu sein.
Ja.
Was ein Roboter so nicht kann, Gott sei Dank. Ja,
er kann es imitieren und kann das erahnen, aber das wird auch noch lange dauern, ehe er das richtig gut kann. Und das finde ich auch gut. Mhm. Also, ja.
Ja, und als wir dann 17, 18 diesen Pepper-Roboter in die Filialen gebracht haben, war das natürlich erst ein Hingucker und eine PR-Story, gab aber auch da schon kritische Stimmen, sowohl von ein, zwei Mitarbeitenden, die schon ein bisschen länger im Unternehmen waren, die dann gefragt haben, sieht so die Zukunft aus, werden wir ersetzt? Und auch von Kunden und Kundinnen, von Älteren, die dann fragten, also soll das jetzt hier zukünftig die Beratung sein? Gut, wir werden sehen. Es bleibt spannend. Gehen wir noch mal ein bisschen in eure Story. Aber anhand eurer Story kann man ja schön so ein paar Themen auch mal besprechen. Also ihr wart in Afrika. Ihr habt kennengelernt, dass eine Zusammenarbeit möglich ist. Hattest du auch Bedenken? Also jetzt gar nicht wegen Afrika, aber wegen auch einfach anderes Land, andere Kultur.
Na klar, ich hatte so ganz viele Vorurteile. Die klassische deutsche Arroganz war in mir drin, ne? Die wir Deutschen auch gar nicht merken, dass wir die haben. Ich kannte Kenia nur von Plakaten von Brot für die Welt.
Und diese Dia-Vorträge.
Quasi, ja. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt. Und wir haben da einfach so einen krassen Kulturschock gehabt im positiven Sinne. Was weiß man von Kenia? Man weiß irgendwie, da ist in der Nähe der Kilimandscharo, das ist in Tansania, aber in der Nähe von Kenia. Mhm. Es gibt Zebras, es gibt Löwen, es gibt die Maasai. Und dann landest du in dem echten Kenia, das ist eigentlich Nairobi, die Hauptstadt. Und das ist ein unglaublicher Puls, eine unglaublich moderne Stadt. Natürlich wie viele Gebiete dort in der Region, ist dort arm und reich krass nebeneinander. Und die Infrastruktur ist teilweise gut, teilweise katastrophal, also ich meine so Straßen und so weiter. Und gleichzeitig siehst du ein Land, wo das mobile Bezahlen, also wir reden über 2016, komplett normal war. Alles, sogar Gehälter. Oder schon damals gab es ein Plastiktütenverbot. Das kam bei uns 2 Jahre später, weil es halt nicht gut ist für die Umwelt, das hatten die damals schon. Und das war ein total krasser Kulturschock und ich wurde so eines Besseren belehrt. Da gibt es natürlich Sachen, die auch nicht gut sind, ne? Das ist auch natürlich ganz klar. Aber es war so positiv und das, obwohl wir ausgeraubt wurden. Wir wurden da in unserem ersten Aufenthalt wurden wir ausgeraubt.
Habt ihr es mitbekommen?
Nee, wir haben geschlafen. Ist jemand bei uns eingestiegen und hat, ich glaube, ein Notebook oder so mitgenommen. Weiß ich nicht. Und das quasi mit so einem Erlebnis. Trotzdem sind wir zurück und dachten, wow, wie krass. Was ist das für eine coole Kultur, was sind das für coole Menschen, die denken auch viel mehr in Lösungen und in Machen und wie kann ich damit auch Geld verdienen. Die sind nicht so eine Bedenkenträger. Also ich verallgemeiner ja stark, ne? Wir Deutschen sind ja eigentlich auch Macher. Gleichzeitig ist die Kultur in Kenia, geht es mehr darum, wirklich sofort zu starten und Lösungen zu finden. Das hat manchmal auch Nachteile, deswegen ist, glaube ich, auch unser kultureller Mix von ich mache mir vorher Gedanken und habe eine Struktur und ich habe wirklich diese Losleg-Mentalität. Das, glaube ich, ist auch eine Stärke von unserem Modell.
Ich habe ja mal Politikwissenschaft hier in Rostock studiert und mich interessierten die internationalen Beziehungen am meisten. Und ich habe dann auch eine Arbeit mal geschrieben, weiß ich noch, über Entwicklungshilfe und habe mich auch mit Afrika sehr beschäftigt. Und was mir damals schon aufgefallen ist, und das ist eigentlich bis heute so, das findet einfach in den Medien kaum statt. Und also wenn man da wirklich mal drauf achtet, dann ist das echt erschreckend. Also wir haben schlimme Kriege in der Nähe, auch in Europa, ne, mit dem Ukraine-Russland-Konflikt. Aber es gibt auch noch so viele andere Konflikte, die einfach ignoriert werden und auch die auch nicht weit weg sind, ne, und die uns auch betreffen, weil das natürlich Flüchtlingsströme in Gang setzt. Und wir schauen uns dann die Ergebnisse an, ne, das, was bei uns ankommt, was dann auch zu hässlichen politischen Entwicklungen in unserem Land führt und auch hier in Rostock natürlich uns dann betrifft. Aber wir schauen nicht dahin, wo auch diese wirklich massiven großen Probleme sind, ne? Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schade.
Ja, da hast du recht. Das ist auch etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Ich will jetzt gar nicht vergleichen, ne? Aber wenn man den Konflikt in Äthiopien sich anschaut, ne? Äthiopien und die Tigray, da sind, glaube ich, innerhalb von einem Jahr 500.000 Menschen gestorben.
Unfassbar.
War kaum sichtbar hier. Da wurde auch mal drüber berichtet.
Im Weltspiegel mal oder so.
Genau.
Aber nicht in den Tagesthemen oder Tagesschau oder so.
Auch mal kurz, aber halt nicht täglich oder wöchentlich, also vielleicht ein, zwei Mal.
Die Leute wollen es offenbar nicht sehen und dann gibt man es ihnen auch nicht, also könnte man vermuten.
Jein. De Gaulle hat mal mir den Denkanstoß gegeben, meinte, ja Jonas, es ist aber auch viel weiter weg und die Kultur ist so viel weiter weg. Natürlich beschäftigt das den Durchschnittsdeutschen nicht so. Das klingt jetzt ganz, ganz bitter, ne? Im Endeffekt ist es halt aber so. Und also für mich ist es natürlich jetzt anders, weil ich da einfach einen viel schärferen Blick drauf habe. Es ist super schade.
Aber es kommt dann eher mal was über Südamerika.
Das kann
und
sein.
Und das ist ja noch weiter weg.
Stimmt.
Also von daher, aber gut, das ist ein anderes Thema. Umso schöner, dass ihr dort Partnerschaften und Zusammenarbeit und eine Unternehmenskultur sogar aufgebaut habt. In wie vielen Ländern seid ihr mittlerweile in Afrika?
Ich zähle gerade im Kopf. Kenia, Uganda, Ruanda, Kamerun, Elfenbeinküste. Ich glaube, das sind also nicht alles Ostafrika, ne? Eigentlich nur die ersten drei Länder. Kamerun und Elfenbeinküste ja nicht, aber ich sag mal so ungefähr in derselben Zeitzone. Nicht in derselben, aber in der ähnlichen Zeitzone.
Und wie habt ihr dieses Netzwerk? Die sind alle angestellt oder auch freie?
Wie ist das formal? Formal sind es freie, glaube ich. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine Gesellschaft unten gegründet, um die darüber anzustellen. Das war ein kleiner Akt. Läuft nicht so wie in Deutschland. Genau, wie haben wir die gefunden?
Weil ich glaube, du musst theoretisch dann dort nochmal eine Niederlassung haben oder in dem Land einen Firmensitz haben, um sie dort anzustellen.
Genau.
Ist es so?
Genau, und das haben wir gerade getan.
Weil ich hatte nämlich hier im Podcast mal eine Firma quasi zu Gast, die erzählt haben, dass sie Unternehmen wie euch im Endeffekt dabei unterstützen, dort in den Ländern quasi was aufzumachen oder sie dort zu beschäftigen, weil das ist offensichtlich so die Challenge, ne?
Ja, ich finde, was ich an unserem Modell so mag, ist, weißt du, da unten kann noch ganz viel verbessert werden. Aber was brauchen die Leute? Die brauchen einfach gut bezahlte Jobs. Daher ist es auch viel geiler als Entwicklungshilfe, weil Entwicklungshilfe ist ja oft auch ein Strom durch eine europäische Organisation oder erstamerikanische Organisation hin in das Land. Aber was sie eigentlich brauchen, sind gut bezahlte Jobs. Und wir sind jetzt keine weißen Ritter. Oh, das klingt so falsch. Wir machen das schon, weil wir auch ein Geschäftsmodell aufgebaut haben, aber allen unseren Mitarbeitern geht es gut. Und das Geld, was sie von uns verdienen, das können die dort unten auch gleich investieren. Das wünsche ich mir eigentlich für die Region, dass dort mehr solche Jobs entsteht, weil dadurch ist meine Hoffnung, kommt noch mehr Stabilität rein und dann hat das so einen positiven Spiraleffekt, der nach oben geht, nicht die Spirale nach unten. Wie haben wir das gemacht? Ganz klar über De Gaulles Netzwerk. Das ist auch etwas, was ich komplett unterschätzt habe. Also mein Netzwerk reicht familienweit vielleicht bis Leipzig, jetzt durch die Hochzeit meiner Frau vielleicht noch bis Hannover und De Gaulles Netzwerk reicht um die ganze Welt. Und vor allem in Ostafrika hat er ein riesiges Netzwerk.
Wie kommt das?
Ich glaube...
Auch über Online-Netzwerke?
Nee.
Schade, kein Facebook und LinkedIn.
Nee, weil das ist jetzt eine Vermutung. Ich habe da keine Studien zugelesen. Das ist wirklich nur vielleicht aus meiner Beobachtung. Wir in Deutschland sind es gewohnt, dass uns ein staatliches Netz auffängt, egal was passiert. Mhm. Diese Netze gibt es in Ostafrika oder in den meisten Ländern von Afrika nicht. Das heißt, wer fängt dich auf? Dein familiäres Netzwerk oder sonst.
So die Community, ja.
Genau, deine Diaspora quasi. Und deswegen sind die dort viel, viel, viel stärker vernetzt. Das hat auch andere Konsequenzen als bei uns. Dort springt man eher mal auch finanziell für einen Cousin ein. Auch vielleicht für einen Cousin, den man jetzt vielleicht nur einmal gesehen hat, den man nicht so kennt. Und ein Cousin kann auch zweiten oder dritten Grades sein. Das ist bei mir, ich weiß gar nicht, wer zweiten Grades meine Cousins und Cousinen sind, aber die wissen das. Oder ist die, aber De Gaulle weiß es zum Beispiel. Ja, ja. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Und über dieses Netzwerk hat er einfach ja, Entwickler kennengelernt und dann haben wir mit ihm dieses Netzwerk immer weiter aufgebaut.
Also sollten wir vielleicht auch in Deutschland mehr in Netzwerken denken?
Sowieso, ja. Gleichzeitig ist das ja auch unsere Kultur, ne? Dass wir die wenigen, die in unserem Netzwerk sind, dass wir mit denen sehr, sehr eng und fest verbunden sind. Was auch schön ist.
Hm. Ja. Und wie hat sich eure Firma dann businessseitig weiterentwickelt? Ihr habt ja mittlerweile 3 Standbeine.
Ja, für uns war Covid ein unglaublicher Treiber, weil mit einmal wurde unsere Expertise noch mehr gesucht und viele haben verstanden, dass es quasi egal ist, wo der Entwickler sitzt oder die Entwicklerin. Und wir haben einen großen Vorteil gehabt, dass wir einfach fast in der gleichen Zeitzone saßen mit unseren Teams. Und ja, das war ein großer Treiber. Und auf der einen Seite war diese Phase gut. Also ich gucke jetzt mal auf die Digitalisierung in Deutschland. Es hat natürlich auch ganz viele negative Seiten gehabt, diese Krise. Aber das ist etwas, was uns zugutekommen kam. Ja.
Aber wie habt ihr diese 3 Standbeine aufgebaut quasi? Ihr habt dann dieses Indoor-Thema gehabt. Hm. Dann habt ihr immer mehr Entwickler und Entwicklerinnen kennengelernt, die auch an Projekten arbeiten konnten, wie unser Osbar-Roboter-Projekt. Also das war so die zweite Säule sozusagen, ja. Und dann gab es dann noch das dritte, das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet mit dem Thema Pflege. Was hat sich denn da aufgetan?
Das ist eine total coole Geschichte gewesen. Also vor Covid kam eine Intensivstation auf uns zu und hat uns die Frage gestellt, ob wir denen helfen können. Weil sie haben, ich glaube, die haben ungefähr 100 Pflegekräfte bei sich auf der Station und haben immer wieder die gleichen Themen, die sie vor allem neuen Menschen, also auf der Station neuen Menschen erklären. Also Azubis, Schwangerschaftsvertretern oder Vertreterinnen, Springern, Leasingkräften und Rahkräften immer wieder die gleichen Antworten. Und das ist ja nicht so wie bei uns Schreibtischtätern, dass wir den Laptop zuklappen können und fertig, sondern da hängt ja immer irgendwie ein Mensch in einem Bett dahinter. Das heißt, wenn du Pflegekraft bist und du hast jetzt gerade Wochenende und dich ruft aber einer an und hat eine Frage, dann antwortest du und sagst nicht, schreib mir mal eine E-Mail oder sage ich dir am Montag. Sondern, naja, ne, das ist halt so richtige Arbeit.
14:05 Uhr, ich habe schon Feierabend.
Genau.
Am Freitag.
Genau. Und dann haben die uns gefragt, ja, wir haben ja dieses Wissen in unseren Köpfen, kriegen wir das nicht irgendwie als App hin? Und dann haben wir uns 6 Monate lang alle 2 Wochen auf der Intensivstation getroffen, das war vor Covid, und haben denen unsere Lösungen immer vorgestellt, immer wieder ein kleines bisschen besser. Und dann haben die uns die um die Ohren gehauen und haben gesagt, was das alles nicht funktioniert. Und das war ein total toller, beeindruckender Prozess. Also für uns auch zu sehen, dass da ist ein Bett, da liegt ein Mensch drin, da piept es überall. Und diese Pflegekräfte haben aber einen total coolen Umgang. Also für mich, der das noch nie gesehen hat, total bedrückend. Aber die haben untereinander einen total positiven Umgang und die wollten einfach nur ihr Leben einfacher haben. Und dann haben wir mit denen gemeinsam diesen Care Compass entwickelt. Und dann kam Covid, dann wurde die Station innerhalb von 2 Wochen verdoppelt. Und der Care Compass war einfach dann zum richtigen Zeitpunkt da und hat denen geholfen. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, irgendwas haben wir richtig gemacht. Und der Ritterschlag kam, als die, ich glaube, damals 61-jährige Öse zu uns meinte, das ist cool, das installiere ich mir auch. Und das war für uns ein Gänsehautmoment, wo wir wussten, wow, krass, wir haben ja was richtig Cooles geschafft. Und dann haben wir überlegt, wie können wir weitermachen, wie bauen wir das Team auf, wie finanzieren wir das, wie bauen wir das Produkt weiter und so weiter.
Ja. Und was ist der Schlüssel zur Akzeptanz?
Na, dass die partizipiert wurden von Anfang an, ne? Dass die Pflegekräfte, und das kannten die vorher nicht, dass jemand sich mal deren Brille aufsetzt und aus ihrer Perspektive Lösungen baut. Die kannten nur Lösungen, die von oben kamen. Immer, jetzt müsst ihr das machen. Nie diese Möglichkeit, ich darf mitgestalten, ne? Und was der Care Compass halt macht, ist, die können ihre eigene Station dokumentieren. Und das war etwas komplett Neues, ne? Und dann hast du auch, das ist so positiv für uns, das ist so ein hohes Commitment, weil das ihre Inhalte sind. Das kommt nicht von uns irgendwie, sondern das sind ihre Inhalte, ihre Stationen.
Das heißt, ihr habt jetzt diese 3 Themen und das 3er-Team nach wie vor, ja? Und dann habt ihr auch noch so viele Menschen in unterschiedlichen Ländern, ja übrigens nicht nur in Afrika, sondern wo noch?
Ja, wir haben auch eine Mitarbeiterin in Havanna. Das ist eine total coole Geschichte, die Christina designt quasi viele unserer App-Oberflächen, unter anderem auch für den Care Compass. Das heißt, der Care Compass wird hier in Kliniken in Deutschland angewendet mit Software, die in Ostafrika entwickelt wurde, mit einer Oberfläche, die aus Kuba kommt.
Mega.
Ja.
Wie kamt ihr in Kontakt?
War ein Experiment. Über einen persönlichen Kontakt wussten wir von ihr und wir hatten zu dem Zeitpunkt, irgendein Thema hatten wir, wo wir jetzt schnell Hilfe brauchten. Und wir haben uns überlegt, klappt das auch mit der Zeitzone?
Und sie ist auch Kubanerin?
Sie ist Kubanerin, ja, genau. Und dann haben wir das ausprobiert und die Arbeit mit ihr klappt mega gut. Gleichzeitig haben wir herausgefunden, dass die Arbeit in der Zeitzone für unser klassisches Modell wahrscheinlich nicht funktioniert. Also ein Experiment, was im Prinzip gescheitert ist, aber einen super schönen Nebeneffekt hatte, dass jetzt Christina bei uns ja, mitarbeitet.
Und dann kommen wir noch mal ein bisschen zurück zum Thema Kultur, denn man möchte ja irgendwie ein Wir-Gefühl, ein Zusammenhalt. Das stelle ich mir sehr schwer vor, wenn man so verteilt arbeitet. Wie macht ihr das? Was tut ihr dafür?
Ist ja auch sehr schwer. Wir haben da auch nicht den einen Schlüssel gefunden. Ne? Wir haben irgendwann mal uns überlegt, erstmal haben wir rausgefunden irgendwann, dass das ein Problem sein könnte, dass es das vielleicht noch nicht gibt. Und dann haben wir verschiedene Formate uns überlegt, das hinzubekommen. Ich glaube, am besten funktionierte wirklich dieses globale Team-Event letztes Jahr, als wir uns alle in Uganda getroffen haben. Was ja auch für manche hier aus dem Team Rostock war die erste große Reise. Und dann gleich ein paar tausend Kilometer und fast über den Äquator, nicht ganz. Das war auch ein mega Abenteuer. Und dann auch ein Land, was ja komplett anders ist als das, was wir hier haben. Das war richtig cool. Und dann geht es viel über Austausch. Haben wir dieses Wir-Gefühl schon erreicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind auf dem Weg.
Würdest du sagen, ihr seid purpose-driven? Das ist so ein Wort. Also vielleicht findet man auch ein deutsches dafür. Mir fällt gerade keins ein. Aber zumindest bei dieser internationalen Zusammenarbeit auch immer zu schauen, geht es den Menschen gut, Kliniken zu helfen und so weiter. Also wie wichtig ist euch dieses nachhaltige Thema?
Ich glaube, mir persönlich ist es wichtig. Ich glaube nicht, dass wir das so dass das so bei uns auf der Flagge steht. Ich glaube, dass viele für sich einen Sinn hier finden. Was wir immer wieder hören, was mich immer so überrascht und ein bisschen schockiert, auch in diesen, wir führen also regelmäßige Mitarbeitergespräche, ist, dass häufiger wir mal das Feedback bekommen, hier gibt es keinen Rassismus in der Firma. Und wo ich mir die Frage stelle, oh krass, das heißt, in anderen Firmen gibt es das.
Also es fällt auf, dass es so nicht ist.
Genau.
Krass, ja.
Genau. Und das ist für uns erstmal was Schönes. Nach außen für andere Companies ist es traurig, dass es das dort gibt. Aber vielleicht ist das auch etwas, was nach außen, ich sag mal, zumindest in der Mund-zu-Mund-Propaganda so positiv ist, dass manche sagen, okay, das ist ein Grund, auch bei der DJ zu arbeiten.
Und geht ihr damit auch in die Kommunikation nach außen? Weil es gibt natürlich dann auch Gegenwind. Ja? Immer wenn man mit einer Haltung rausgeht und auch mit einer Vielfalt, dann gibt es auch genug Leute, die sagen, das ist Mist.
Boah, spannend. Für mich ist das ja normal.
Ja.
Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Gehen wir damit raus? Ich glaube nicht. Wir reden natürlich offen darüber, dass wir verschiedene Kulturen hier drin haben und dass wir auch daran glauben, dass es eine Stärke ist. Ich habe bis jetzt noch keinen Gegenwind bekommen. Wir gehen aber auch nicht raus und sagen, wir sind die Company, wo es keinen Rassismus gibt. Das würde mir auch widersprechen. Also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube auch, es gibt, zumindest in der Tech-Branche, gibt es keine Company, die das lebt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wird wahrscheinlich vereinzelt mal Personen geben, für die das ein Problem ist. Ja, hab das richtig beschrieben.
Also ich finde ja auch deswegen euren Case so schön, weil er zeigt, wie man mit verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten kann. Das, was sonst nur der Fußball schafft, könnte man sagen. Oder die Musik. Und in diesen Zeiten, in denen man so viel Negatives erlebt, und dann auch mit den Kindern vielleicht mal drüber spricht und die dann fragen, warum gibt es denn überhaupt so einen Rassismus? Ich frage mich das dann auch immer selbst wieder neu, ne? Woher kommt das eigentlich alles, ne? Also, und da steht man so kopfschüttelnd da und schön, dass es Fälle wie euch gibt, die sich damit eigentlich gar nicht beschäftigen, sondern die einfach machen, ne? Kennt ihr eigentlich auch noch andere Firmen, die so interkulturell zusammenarbeiten, sei es jetzt in Deutschland, wo es ja auch viele Kulturen gibt oder sogar bis Afrika oder woanders hin?
Mittlerweile schon, weil wir uns ja auch immer stark vernetzen. Ich weiß auch von deutschen Companies, ich weiß vor allem von niederländischen Companies, die das, ich glaube, für die ist das auch einfacher, weil die auch stärker vernetzt sind. Natürlich auch US-amerikanische Unternehmen, ist auch ganz klar, und französische auch. Also ich glaube eher, wir hier sind ein bisschen spät dran, würde ich es mal fast so beschreiben.
Ich würde mal raushören, du arbeitest gern?
Ja, auf jeden Fall.
Was demotiviert dich?
Was demotiviert mich? Muss ich mal scharf überlegen. Was ich ganz schwer verstehen kann, ist ein Nein ohne Begründung. Das fällt mir immer ganz, ganz, ganz schwierig. Was mich manchmal auch demotiviert, sind, wenn sich immer so manchmal ganz starr an den Prozess gehalten wird. Und ja, das ist halt so,
das ist auch so
der pure Allmann, ne? Und ja. das ist so, also müssen wir das so machen. Obwohl, wenn jetzt der Degol hier sitzen würde, der würde mich auslachen. Also auf seinem Spektrum bin ich wahrscheinlich auch noch voll drin in ich bin Deutsch. Aber das, sowas demotiviert mich, ne? Wenn es nicht darum geht, was ist die gute Lösung, sondern es nur darum geht, was ist eine Lösung, die muss unbedingt im Rahmen bleiben, ne? Ich rede nicht über Illegalität, ne? Oder kriminelle Sachen, darüber rede ich nicht, sondern schon, dass man auch mal guckt, gibt es vielleicht einen Shortcut, der erstmal besser funktioniert und dann hinten raus können wir das irgendwie noch so hinkriegen, dass es in die Form passt.
Was würdest du dir denn für die Start-up-Szene in Deutschland wünschen? Also es wird dann immer schnell gesagt, ja, in Amerika gibt es größere Investitionssummen und in Asien ist die Politik schnell dabei und pusht und gibt da Geld rein und hier werden einem ganz viele Hürden in den Weg gelegt. Gleichzeitig gibt es viele spannende Startups, auch bei uns in MV und in Deutschland. Es dürften ja auch gern noch mehr sein oder anders gesagt, es dürften gern noch mehr Startups erfolgreich werden. Also 9 von 10 schaffen es ja nicht, sagt man immer so, aber da bist du mehr der Experte.
Erstmal glaube ich, dass unsere europäische DNA, vor allem auch von Startups, eigentlich ist die gut. Also wir sind halt keine US-Amerikaner, wir sind auch keine Chinesen, wir sind Europäer und der europäische Markt sieht einfach nur mal so aus, wie er gerade ist. Und ich bin jetzt auch kein Gegner von Regulierung. Das ist natürlich manchmal überbordend, aber zum Beispiel die DSGVO, die ist gut, die war auch damals schon gut. Was die wenigsten wissen, das war wahrscheinlich 95% schon vorher deutsches Datenschutzgesetz. Da hat sich kaum was geändert. Und ich glaube, was wünsche ich, deine Frage war ja, was den europäischen Startups, ne? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wo wir besser werden können, das ist aber ja auch jetzt mehr auf den deutschen Hinblick, ist Vertrieb. Da sind wir noch immer, da können wir noch viel von den Amerikanern lernen.
Das zum Beispiel?
Naja. Dieses sehr direkte Rausgehen, dass man das auch vor allem am Anfang, musst du manche Sachen ein bisschen mehr scheinen lassen, als sie wirklich sind. Ja,
für mich ist das so ein Storytelling. Das können ja. Die Amerikaner halt sehr gut.
Absolut.
Die Deutschen sind immer noch in der Produktbeschreibung.
Absolut, genau. Das Handbuch muss perfekt sein. Nee, du musst vorher jemanden finden, der überhaupt Bock auf dieses Produkt hat. Das ist etwas, was ich uns Europäern mehr wünschen würde. Ich glaube, da sind wir auch besser geworden. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir mehr Mut zu unserer europäischen DNA haben, weil die ist auch nicht schlecht, die ist halt anders. Sie ist manchmal auch ein bisschen verkopft, was es aber auch anderen schwerer macht, hierher zu kommen. Ne? Also es kann auch eine Stärke sein, in diesem Markt quasi zu bestehen. Und ich glaube, wenn man Europa bestanden hat, dann kann man auch andere Länder bestehen.
Ich habe da irgendwie mal so ein Startup-Video gesehen über Berlin, so als Startup Stadt und da wurden dann so Gründe angeführt, warum man da hinkommen soll und einer war dann, hier hast du deine Ruhe, hier kannst du in Ruhe arbeiten. Im Silicon Valley und in Shenzhen und Tel Aviv ist mega überfüllt und die Presse nervt und so weiter. Dieser Hype nach Berlin zu gehen, den gab es ja auch mal so in den, keine Ahnung, 2000ern, die Samwer-Brüder und manch einer erinnert sich an so diese ganzen Geschichten. Jetzt haben wir aber auch hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern Startups wissen wahrscheinlich auch nicht alle, was hier so geht. Man verbindet ja MV mehr mit Tourismus, vielleicht noch mit ein, zwei anderen Dingen, aber vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Einblick oder Überblick geben, was geht denn eigentlich in Sachen Startups in Mecklenburg-Vorpommern?
Oh, das mache ich gerne. Mhm. Bin ja auch Digitalbotschafter.
Schöne Vorlage.
Ja. Digitalbotschafter des Landes. und auch ein bisschen vernetzt hier. Wen hebt man denn da hervor? Natürlich als allererstes Hepster, hier als Lokalpatrioten auch, die ein wunderbares Team aufgebaut haben, die, glaube ich, auch viele Höhen und Tiefen mitgenommen haben, die sich immer wieder neu erfunden haben.
Erzähl gerne mal, was sie machen.
Achso, die machen situative Versicherungen. Ne? Also du kaufst zum Beispiel ein Fahrrad oder ein Handy und sagst, ich möchte das gleich mitversichern, und dahinter steht eine Engine von Hepster, die das für dich automatisiert. Auch ein richtig geiles deutsches Thema, muss ich mal sagen. Das hören die Gründer bestimmt nicht so gerne, aber so Dinge versichern ist halt auch richtig deutsch. Freut mich total. Wen haben wir noch?
Die sind auch schon internationalisiert, oder?
Ja, soweit ich weiß, ja, in die europäischen Nachbarländer. Ja, freut mich total auch. Dann haben wir Zaster, auch so ein richtig geiles deutsches Thema, Steuererklärung. das ist etwas zum Beispiel, wo die, du hast mich gefragt, was demotiviert mich. Das, was ich ja gesagt habe, so, ne, ein Nein ohne Begründung und so Prozesse, das ist so der Klassiker für Steuererklärung. Ich will jetzt hier auch kein Run-Speech gegen das Finanzamt machen, alles gut. Aber Zaster hat da zum Beispiel auch eine Lösung gefunden, dass ich als Normalo sehr einfach meine Steuererklärung machen kann. Geile Lösung, richtig gut. Und hier aus Rostock, hier aus dem, direkt an der Ostsee. Und wen haben wir noch? Wen kann man noch empfehlen? Sind jetzt so viele. Ich möchte jetzt irgendwie keinen auslassen.
Wir nennen ja nur so ein, zwei Beispiele.
Okay. Ein ganz, ganz tolles Gründerteam haben wir in Greifswald mit Nova Campus, deren Konzept eigentlich auch in ganz Deutschland funktionieren müsste. Ne? Die lokale Unternehmen so aufstellen oder eine Plattform bauen, dass sie auch an lokale zukünftige Mitarbeiter rankommen. Ganz, ganz, ganz tolles Gründerteam mit ganz viel Herzblut auch dabei, auch die Gründerszene hier zu unterstützen. Ja, wir haben auch noch ein paar weitere. Und es ist einfach cool zu sehen, was hier existiert und was aufgebaut wird. Und was ich so mag, ist diese Bodenständigkeit, ne? dieses Norddeutsche. Es könnte noch ein bisschen mehr Sales sein, aber dieses Bodenständige ist halt einfach total cool.
Und es gibt kurze Wege auch zur Politik, ist auch nicht ganz unwichtig.
Auf jeden Fall große Stärke in Mecklenburg-Vorpommern. Sage ich jetzt nicht nur aus der Sicht des Landes, sondern auch aus der Sicht eines Gründers. Es ist sehr unkompliziert, hier gehört zu werden. Das muss man auch mal sagen. Da reicht manchmal ein Event, um an einen Minister zu kommen und ihm auch mal zu sagen, wenn man irgendwo ein Problem hat. Und dann wird einem auch zugehört.
Was treibt dich an, wenn du morgens aufstehst und das alles im Kopf hast? Also das sind ja große Themen, die alle weiterentwickelt werden müssen. Was motiviert dich?
Ich will die Welt ein Stück verbessern, ne? So mit den Mitteln, die ich kann. Ich kann keinen Krebs heilen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Lehrer, ich kann die Leute nicht klüger machen, aber ich kann mit Technologie Menschen helfen, das Leben einfacher zu machen. Und das treibt mich an. Und das ist einfach total cool, wenn du ein Team um dich herum hast, das da mitgeht, das da Bock drauf hat. Und dass, wenn du eine wirre Idee hast und die anrufst, die nicht sagen, oh komm, Alter, hier habe ich keinen Bock drauf, sagen, ja cool, wie können wir das machen? Das treibt mich einfach an.
Was inspiriert dich oder wer inspiriert dich? Hast du so Role Models oder etwas, keine Ahnung, Podcasts, Filme, Bücher, Menschen?
In der Tat habe ich das gar nicht so klar. Es hat mich schon mal jemand gefragt. Es gibt Menschen, die ich sehr beeindruckend finde, zum Beispiel Bill Gates. Oder auch...
Was findest du an dem so beeindruckend?
Naja, wie der das geschafft hat, in so jungen Jahren schon so weitblickig zu sein, daraus so eine riesen Software-Company aufzubauen. Auch Mark Zuckerberg. Sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ob man nun dieses Silicon Valley Methodiken anwenden muss, um erfolgreich zu sein, das ist nicht meine Strategie. Aber das zu schaffen und immer wieder weiterzuentwickeln, das beeindruckt mich.
Ja. Was macht diese Erfolgreichen so erfolgreich?
Ich sehe bei beiden einfach nur, dass die wirklich dran geblieben sind, ne? Und dass die immer weiter gemacht haben, nie aufgehört haben und auch mal den Mut hatten, eine sehr große Vision zu skizzieren, zum Beispiel das Metaverse. Da ist es jetzt ruhig drum geworden, aber es ist nicht tot. Das Ding geht weiter, das lebt auch noch. Ich probiere es regelmäßig auch aus. Das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Das ist noch nicht da, wo es mal sein kann. Aber es ist eine Vision, die, ich glaube, vor 2 Jahren, ne, haben die das skizziert, oder vor 3 Jahren, die irgendwann auch realistisch sein wird. Aber noch sind sie da natürlich nicht.
Aber das ist so dieses Amerikanische, ne? Dieses Think Big, ja. Was uns nicht so leicht fällt. Ne? Also weder den Startups noch den normalen Menschen.
So einen Norddeutschen hier aus Rostock.
Wir gucken halt bis morgen oder übermorgen, aber so mutig, visionär von Dingen zu träumen vielleicht, das ist nicht so unsere Sache, oder?
Na, zumindest nicht damit so offen umzugehen, ne? Und das so zu postulieren und rauszuhauen.
Ja. Gibt es noch eine Sache, die du teilen würdest für Leute, die jetzt ein Startup gründen wollen? Wir hoffen ja, dass Leute auch hier zuhören und sagen, ach geil, ich wollte eigentlich auch schon immer mal und jetzt mache ich das mal.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, ne? Ich halte auch regelmäßig Vorträge vor Studierenden zu dem Thema und jedes Mal überlege ich mir wieder die Anfahrtstrecke in diesen Vortrag. Und das ist aber immer wieder das Gleiche, einfach machen. Wir Deutschen sind so verkopft, wir gucken schon auf das Problem an der fünften Stelle, anstatt vorne einfach loszulegen und zu machen. Weil das Schöne ist, wenn ich einfach losgehe und mache, ich lerne auf dem Weg, wie der echte fünfte Schritt überhaupt aussieht. Und das ist ganz oft nicht der, den ich im Kopf hatte. Und deswegen ist mein Ratschlag, einfach anfangen auszuprobieren und machen. Man wird scheitern, ganz, ganz oft. Das kann aber auch Spaß machen. Also natürlich nicht, wenn es nachher existenzbedrohend ist, ne? Das macht dann eher nicht so Spaß. Aber dieses Lernen, Aufstehen, Weitermachen, das gibt einem so viel. Ich weiß, das ist so abgedroschen, dieses einfach machen. Aber einfach loslegen, einfach ausprobieren und drüber reden. Das ist auch so super deutsch, nicht ja. Drüber reden, oh, mir könnte jemand die Idee klauen. Ich glaube, Oliver Samba hat mal gesagt, nobody steals your shitty idea. Ich habe 1 Million Ideen am Tag. Aber das zu exekuten, das hinzubekommen, ne, das ist die Kunst. Und das kann man nur, wenn man das einmal gemacht hat und ausprobiert hat. Und da gibt es noch eine Sache, die ich dazu immer sage, weil die mir wichtig ist. Es gibt keinen Overnight-Success. Der wird häufig so dargestellt. Den gibt es aber nicht. Jack Dorsey von Twitter hat mal gesagt, nach, ich glaube, 7 Jahren harter Arbeit, Schweiß und Tränen war mein Twitter ein Overnight-Success. Den gibt es einfach nicht. Also alle haben viel gearbeitet. Natürlich braucht man auch Glück. Vielleicht gibt es auch mal den einen Ausreißer, der innerhalb von einem Jahr Erfolg hat. Aber das Normale ist, man muss über Jahre dranbleiben, um wirklich irgendwie den Erfolg ernten zu können.
Und letzte Frage vielleicht nochmal so von Daddy zu Daddy. Was ist dir so wichtig bei der Erziehung der Kids?
Ich habe ja nur eine Tochter, nicht 3.
Bisher.
Ja. Ich habe gestern einen coolen Podcast gehört. Der Charakter eines Menschen, vor allem eines Kindes, wird fast überhaupt nicht durch die Erziehung geprägt, sondern eher durch das familiäre Umfeld und die Gene, also eigentlich mehr durch die Gene.
Das ist ja so die Frage, ne? Wie viel ist genetisch und wie viel ist Prägung und genau. Was prägt.
Ja. Und die Erziehung hat fast keinen Einfluss, zumindest auf den Charakter eines jungen Menschen. Okay. Das fand ich auch ganz spannend. Aber du hast ja gefragt, was ist mir wichtig? Mhm. Also erstmal ist mir wichtig, dass meine Tochter irgendwie alle Voraussetzungen, die sie bekommt, um das zu machen, worauf sie mal Lust hat. Stand heute sagt sie, sie möchte Kassiererin werden, weil die immer das ganze Geld haben. Und auch wenn wir ihr erklären, dass das anders funktioniert, sagt sie, sie möchte das trotzdem werden.
Hast du ihr schon von Self-Checkout erzählt? Oder wartest du noch mit der Nachricht?
Nein, ich denke mir, wenn das ihr es ist, dann soll die das machen.
Sie kommt von dahin zum nächsten.
Genau.
Ja. Das genau. Ist wie mit meiner großen Tochter, die Illustratorin werden will. Und ich denke mir so, eieiei, erzähle ich ihr von diesen ganzen Tools, die es da jetzt gibt. Nee, sie wird, ich glaube, Hauptsache, du bist dann kreativ. Hauptsache, du entwickelst diese Skills, ja? Also eher so skill-based heranzugehen
ja. Und
dann zu gucken, wie man sich weiterentwickelt, ne?
Ja. Ja, was wünsche ich für meine Tochter oder was ist mir da wichtig? Die soll einfach auch ganz viel Spaß am Leben noch haben. Jetzt wird sie eingeschult dieses Jahr.
Jetzt musst du aufpassen, was mit der Kreativität passiert.
Genau, na mal gucken. Die soll einfach das machen, worauf sie Bock hat. Und wenn es mal nicht mehr, jetzt momentan geht sie noch zum Karate regelmäßig, wenn sie da keinen Bock mehr drauf hat, dann ist auch okay.
Allerletzte Frage, und die kriegen hier auch alle. Kannst du noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat? Kann mit dem heutigen Thema oder den Themen zu tun haben, muss aber nicht.
Ja, vorweg wieder ein Disclaimer. Ich habe zu Gründen nur ein Buch gelesen, aber das kann ich empfehlen. Und zwar The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz. Ich weiß nicht, kennst du Andreessen Horowitz?
Investor.
Genau, Investoren. Und der Ben Horowitz war selber Gründer, hat einfach über diese Zeit geschrieben. Und das hat mich so beeindruckt, dieses Buch. Ein Kapitel hat die Überschrift Take care of your people, your product and your profits in that order. Mhm. Also kümmere dich immer um deine Menschen, dann kümmere dich um das, was sie bauen soll und dann irgendwann, dann kommt der Profit. Und das von einem Amerikaner zu hören, das hatte mich schon krass beeindruckt. Und ganz tolles Buch, ganz tolle viele Erfahrungen. Man kann nicht alles direkt hier vor allem auf die deutsche Kultur anwenden, weil der ist schon auch ein bisschen verrückter Amerikaner so. Aber ganz tolle Learnings habe ich da mitgenommen und hat mich sehr beeinflusst.
Cool. Tun wir in die Shownotes, sowie auch alles zu dir und zu euch. Vielen Dank, dass du uns heute deine Story erzählt hast. Zumindest das, was bisher passiert ist. Wir sind gespannt, was da noch passiert und sprechen wir uns dazu irgendwann wieder.
Ganz lieben Dank, Gabriel. Große Ehre, hier sein zu dürfen.
Vielen Dank, dass du da warst. Bis bald.
Bis bald.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Jonas. Alle Links wie immer in den Shownotes. Wenn es euch gefällt, abonniert die Show, sagt es weiter, bewertet den Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt New Work Chat, der Podcast für die neue Arbeitswelt. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.